Liebe Gemeinde, ich erinnere an etliche Männer und Frauen, die nach der Hausarbeit oder nach der Arbeit am Arbeitsplatz schon gestöhnt haben, vielleicht offensichtlich oder auch ein bisschen verborgen, einen dicken Hals bekommen haben. Denn manchmal könnte man sich ja schon fragen, für was, dass man das, was man macht, eigentlich macht. Für was putzen wir eigentlich die Wohnung? Oder die sanitären Anlagen in der Badi? Die Bürogebäude von einer Firma, die Räumlichkeit in einer Gemeinde, wenn es kurzum nach dem Putzen sowieso wieder gleich aussieht und das Duschmittel ausläuft oder der Erste mit Strassenschuhen durchs Zeug läuft. Warum mache ich das eigentlich? Und für wer mache ich so etwas? Ja, für wer machen wir es? Manchmal für uns, damit das Haus ein bisschen nach Putzmittel schmückt und das Frühlingsgefühl sich breit macht und es nicht nur sauber, sondern rein ist. Manchmal für andere, es kann ja nicht mehr jeder mithelfen beim Gemeindefrühlingsputz, wo zum Beispiel das Wochenende gewesen wäre. Manchmal machen wir es vielleicht auch für Gott, weil es ja ein Haus ist zu seiner Ehre und den Menschen zur Zuflucht. Aber die Frage, die man vielleicht dort, aber nicht nur dort, beim Frühlingsputz stellt, ist oft doch die, für wer mache ich das, was ich tue? Und warum eigentlich? Was ist das Ziel von dem, was ich mache? Darf man das überhaupt fragen? Für was mache ich das? Ich glaube, wenn man die ehrliche Antwort nicht scheucht, die Antwort nach unserem Motiv und unserem Beweggrund wirklich sucht, dann darf man so fragen. Aber die Frage, für wer mache ich es eigentlich, dient als Vorwurf niemandem. Und als Äußerung von meinem Unmut ist es auch nicht unbedingt das Beste. Es ist wohl dann keine dienliche Frage. Übrigens, wem dient es, wenn ich bete? Wem dient das Gebet? Wer ist Nutznießer vom Gebet? Wenn man so dürfte fragen. Oder noch direkter. Was bringt's mir, wenn ich bete? Natürlich wäre es falsch, nur zu beten, damit ich einen Nutzen habe. Auf die andere Seite, manchmal ertappe ich mich schon auch bei solchen Gebeten. Warum, wozu, für wer bete ich? Bettest du, bete mir? Auf der Agenda steht ja EGW Gebetstag. Ja, wir beten hoffentlich auch für das EGW als Teil von Gottes Gemeinde. Aber für was beten wir denn? Wir hören auf den Bibeltext im 2. Buch Mose, Kapitel 32, Verse 1 bis 14. 2. Mose, 32, Verse 7 bis 14.
Da sprach der Herr zu Mose: Steig schnell hinab, denn dein Volk, das du aus Ägypten herausgeführt hast, hat etwas Abscheuliches getan. Wie schnell haben sie sich von meinen Geboten abgewandt. Sie haben sich ein goldenes Kalb gegossen. Sie sind vor ihm niedergefallen, haben ihm Opfer dargebracht und gerufen: Das ist unser Gott, der uns aus Ägypten befreit hat. Ich kenne dieses Volk genau und weiß, wie stur es ist. Versuch mich jetzt nicht aufzuhalten, denn ich will meinem Zorn freien Lauf lassen und sie vernichten. An ihre Stelle werde ich deine Nachkommen zu einem großen Volk machen. Doch Mose flehte: Herr, mein Gott, du hast dein Volk aus Ägypten befreit und dabei deine ganze Macht gezeigt. Warum willst du es jetzt im Zorn vernichten? Sollen die Ägypter etwa sagen: Der Herr hat die Israeliten nur aus unserem Land geholt, um sie in den Bergen zu töten und vom Erdboden verschwinden zu lassen? Sei nicht länger zornig über dein Volk. Lass das Unheil nicht über sie hereinbrechen. Denk daran, dass du deinen Dienern Abraham, Isaak und Jakob bei deinem Namen geschworen hast: Ich lasse eure Nachkommen so zahlreich werden wie die Sterne am Himmel. Sie werden das Land, das ich euch versprochen habe, für immer in Besitz nehmen. Da lenkte der Herr ein und ließ das angedrohte Unheil nicht über sie hereinbrechen.
Für wer beten wir? Wozu beten wir denn? Wir lesen davon, dass der Mose stellvertretend hohepriesterlich für das Volk der Israeliten betet hat, wo sich gegen Gott versündigt hat, indem dass sie sich ein goldiges Kalb gemacht haben, ein Stierbild, und das Bild anbetet haben, statt der allmächtige, lebendige Gott. Der Mose hat betet, in Vers 11 heisst es in vielen Bibelübersetzungen, er flehte den Herrn an. Das grundlegende Wort, das bei uns mit Beten übersetzt ist, ist viel mehr wie einfach flehen. Es ist auch bitten, ersuchen, erflehen. Natürlich sind unsere Gebete oft ein Bitten, ein Ersuchen, ein Erflehen von Gaben, die Gott uns schenkt. Selbstverständlich weiss ich, dass Gebet nicht nur ein Bitte, sondern auch Dank, Lob, Anbetung, Buß und Fürbitte beinhalten kann und oft beinhaltet. Beten ist oft ein Erbitten von geistlichen Segnungen, die sich zeigen mit Frieden im Herz, mit Vergebung von unserer Schuld, mit neuer Hoffnung in einer unheiligen Welt und so weiter. Beten ist oft auch ein Erbitten von irdischen Segnungen, wie das tägliche Brot, das Regen und die Sonne in einem gnädigen Mass zur rechten Zeit. Die Bitte um Ruhe und Erholung für die Nacht und neue Kraft, neue Mut, neue Glauben für unser Tagwerk. Selbstverständlich ist Flehen, Bitten, Ersuchen ein Teil vom Gebet. Aber der Begriff umfasst eben viel mehr weitere Bedeutungen. Beten zu Gott und beten vor Gott wird auch in den Geboten aufgenommen. Auf den Tafeln, die der Mose bekommen hat und dann in der ersten Ausführung in der Täubung kaputt gemacht hat und sie noch einmal geschrieben hat. Dort mahnt Gott, ruft Gott sein Volk, nicht fremde Götze anzubeten. In dieser Mahnung, nicht Fremde anzubetten, ist auch der Ruf drin, ihn alleine anzubetten. Es ist der Ruf, das Gebot enthalten, Gott anzubetten. Gott gebietet also, zu ihm zu betten, und zwar zu ihm alleine. Der Mose hat priesterlich gebetet als Leiter, als Stellvertreter für das ganze Volk vor Gott. Übrigens, ich mache mir manchmal das Gebet aus Sprüchen, Kapitel 30, Vers 7, manchmal zu meinem eigenen Gebet. Dort ist ein Gebet, das mich immer wieder anspricht. Es lautet etwa wie folgt: Zweierlei bitte ich vor dir, mein Gott. Armut und Reichtum gib mir nicht, damit ich nicht satt wird und ich verlügne und sage, wer ist der Herr? Und schenk, dass ich nicht verarme und stille, damit ich mich nicht vergreife am Namen von meinem heiligen Gott. Aber Frage, ist denn nötig, dass man unseren Gott und Vater im Himmel um die tägliche Versorgung bittet? Kennt denn Gott nicht unsere Bedürfnisse sogar noch besser wie wir selber? Und ist Gott denn in seinem Wesen nicht freundlich, gütig und uns zugewendet? Schließlich betet oder ersucht, erfleht ja Kind ihre geliebten Eltern auch nicht täglich, dass sie sich leiden, dass sie ihnen zu essen geben, dass sie es beschützen. Für wer ist es denn, dass ich bete? Um den Bogen von meiner Frage nicht zu fest zu spannen, Kind bittet ihre Vater nicht immer ums tägliche Brot, einmal im Irdischen. Und er gibt es nicht trotzdem. Aber ein bestimmtes Wort dürfen wir nicht außer Acht lassen. Sie bittet ihren Vater und sie bittet als seine Kind. Jesus hat die Jünger gelehrt, dass sie dürfen beten, unser Vater im Himmel. Das Gebet, das für die Kinder von Gott, den Söhnen von Gott, auch den weiblichen Söhnen und Töchtern von Gott gegeben ist. Denen, die Jesus selber aufgenommen haben, sie sind Teil dieser himmlischen Familie. Das Vaterunser darf also sicher von jedem Mensch gebetet werden. Das ist Gnade von Gott, dass er auf Gebet von Menschen hört. Auch wenn sie es nicht perfekt sagen, auch wenn sie die falschen Worte brauchen, Gott schaut das Herz an. Aber unser Vater könnt in Tat und Wahrheit nur die beten, wo durch Jesus Christus selber in Jahwe den lebendigen Vater im Himmel bekommen haben. Wo in Christus Anteil haben an dem Gott als Vater im Himmel. Vielleicht ist er also unser Vater unser gar nicht für jedermann denkt und jede Frau. Vielleicht gilt es das auch mal zu bedenken, wenn man manchmal so in Globo in irgendeiner Gruppe von Menschen gefordert werden zu beten. Es ist ein Gebet für Gottes Sohn in Christus zum Vater im Himmel zu beten. Es ist ein Gebet, dass gewiss jedes Gotteskind durch Christus Gott selber Vater darf nennen. So ist das Vaterunser eben nicht alleine ein Gebet, sondern letztlich auch ein Ruf zum Vater und das Bekenntnis, dass wir an dem Vater Anteil bekommen, allein in Jesus Christus, ein Messias. Beten also ist immer auch ein in Beziehung treten, ein Verweilen, ein vor Gottes Angesicht zu treten, in die Gegenwart vom Allmächtigen zu kommen. Für wer beten wir denn? Wem dient denn das Gebet? Und für was sollen wir beten? Erinnert ihr euch daran, dass Jesus einmal betont hat, dass der Sabbat für den Mensch und nicht der Mensch für den Sabbat gemacht ist? Dementsprechend könnte man doch auch sagen, dass alle Gebote für den Mensch da ist. Alle Gebote haben wir nicht zuerst, damit Gott zufrieden ist, um Gottes Willen bekommen, sondern um unseren Willen. Und wir sind gerufen, sie als Maß für unser Leben zu nehmen. Es geht dabei nicht einfach um ein einzelnes Gebot. Auch nicht darum, dass ich es jetzt erfülle und dann abhökeln kann. Vielmehr sie uns Gebot geben, damit sie uns aufzeigen, wie fest wir Gottes Gegenwart brauchen und doch selber Zulassungsbedingung, zum unter Gottes Augen zu treten, nicht selber können erfüllen. Dass es einen braucht, der uns Zugang gibt zum himmlischen, allmächtigen Vater, Jesus. Die Gebote, die zeigen das Not und das Dilemma von unserem menschlichen Leben, dass wir von uns aus Gott nicht, wir können uns nicht gerecht machen vor Gott. Uns nicht können rechtfertigen, weil wir Gottes Gebot und Gesetz als Ganzes nicht können erfüllen. Das Ziel der Gebote ist also, dass sie unsere Gegenwart von Gott rufen und uns vor Augen führen, dass wir nur durch Gnade, letztlich nur durch Glauben an Jesus Christus und durch seine Befreiung vom Gesetz und seine Erlösung von der Gnade unter Gottes Augen dürfen treten. Gott kann ohne unser Gebet bestehen. Gott ist nicht angewiesen auf mein Gebet. Aber wir können und sollen nicht ohne Gottes Gegenwart leben. Weder in der Zeit noch in Ewigkeit. Das Gebet und das Gebot zum Beten ist der Ruf, unsere Abhängigkeit von Gott für unser Sein und für unser Tun zu anerkennen und zu bekennen. Zu erkennen, ich bin abhängig von Gott. Und ich will abhängig sein von dem lebendigen Gott. Ich bekenne es, ich will und ich bleibe abhängig von meinem Gott. Dass wir in Abhängigkeit bestehen von Gott für unsere Gesundheit, unser tägliches Brot, für unser Wohlergehen und so weiter. Daran erinnert vielleicht gerade auch die gegenwärtige Corona-Krise wieder. Dass wir nicht über unsere Gesundheit verfügen. Es ist ein Geschenk und Gnade. Gebet ist eine Erinnerung daran, wie fest unser Leben ein Geschenk vom barmherzigen Schöpfer ist. Gott schuldet uns überhaupt nichts. Und doch gibt er seine Gabe, seinen Sohn, sein Leben für unser Leben, seine Gerechtigkeit für unsere Schuldhaftigkeit. Wenn man also dient, wenn man betet, sei es in der stillen Stube oder vielleicht, wenn es möglich ist, von Angesicht zu Angesicht mit Geschwistern oder online vor einem Bildschirm mit anderen, wem dient es? Beten wir für Gott oder für uns? Wenn wir zu Gott beten, so freut es ihn. Aber wem dient es ihm? Vor allem dir. Deinem eigenen Leben, nämlich, dass du selber in Gottes Gegenwart hineingehst. Vor Gottes Gegenwart stehst und immer wieder suchst und von ihm erwartest für das, wo du bist und für das, wo du brauchst. Wir beten also nicht, dass Gott gut geht und er zufrieden ist mit uns. Manchmal, ja, dann beten wir vielleicht auch so, dass Gott zufrieden sei oder dass wir unsere Pflicht da haben. Dass wir das Gebot vielleicht in dem Punkt einen Moment lang erfüllt oder erledigt haben. So Momente gibt es vielleicht auch. Ich kenne sie auf alle Fälle immer wieder, auch so Momente, wo ich denke, dass Gott jetzt könnte zufrieden sein, weil ich betet habe. In der Tat aber ist es so, dass Gott sowieso alle eher gehört. Da singen sogar die Engel unablässig vor dem Thron. Sie singen es mehrfach, weil eines nicht langt. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaut. Wenn man also betet, so dient es zuerst direkt dir, und mir als Mensch, nämlich dass Gott selber uns anweist, seine Gegenwart zu suchen, weil er weiß, dass nur dort Leben ist, bei ihm. Und weil wir dann unser Augenmerk auf Gott lenken und weg von uns selber, von unserem Selfie-Bild, das wir gerne vor Augen haben, wo wir auf uns schauen und um uns beschäftigen und für uns sorgen. Wir aber sollen wegschauen und Gott alleine anbeten. Damit wir durch seine Gegenwart und in seiner Gegenwart verweilen, dass uns sein Wort durch seinen Geist verwandelt, vor dem stehen, wo sich schon sein Volk vorgestellt hat, als der Ich Bin. Ich bin, ich bin da für dich. Und Jesus bestätigt es, auch in seinen Ich Bin-Reden, wo Jesus immer wieder sagt, ich bin der Gott und ich bin der Weinstock. Ich bin der lebendige Gott und ich bin das Brot. Ich bin der Ich Bin, auch im Weinstock, auch im Brot und so weiter. Der Mose hat dortmal ist vor Gottes Angesicht getreten und hat bettet in Gottes Gegenwart und hat gefleht für das ganze Volk stellvertretend. Er hat stellvertretend den Schritt gemacht in den Graben von der Schuld, in den Riss von der Entzweigung, in den tiefen Riss von dem Vertrauensbruch. Das goldige Kalb war ein riesiger Vertrauensbruch. Damit wird der Mose Vorläufer von Jesus, der nicht nur für das auserwählte Volk für eine konkrete Schuld betet hat, sondern Jesus, der stellvertretend für uns alle Menschen, für dich und mich, sein Opfer gegeben hat. Sein Opfer von Gott dargebracht hat, als einmaliges, vollkommenes Opfer, als vollkommener Hohepriester. Jesus, wo nicht mit dir Blut, sondern mit seinem eigenen teuren, vergossenen Blut geopfert hat. So lesen wir im Hebräer 10 ganz viel von dem hohen Priester Jesus und von dem vollkommenen hohen Priester Jesus und von dem vollkommenen Opfer. Ich könnte es gerne mal nachlesen. Ich tue ein bisschen zitiere aus Hebräer 10, zum Beispiel ab Vers 19. Und so, liebe Brüder und Schwestern, können wir jetzt durch das Blut, das Jesus Christus am Kreuz für uns vergossen hat, frei und ungehindert ins Allerheiligste treten. Durch seinen geopferten Leib hat er uns einen neuen Weg gebahnt, der zum Leben führt. Vers 21. Er, Christus, ist unser hoher Priester und herrscht nun über das Haus Gottes, seine Gemeinde. Darum wollen wir zu Gott kommen mit aufrichtigem Herzen und im festen Glauben. Denn das Blut von Jesus Christus hat uns von unserem schlechten Gewissen befreit und unser Körper wurde mit reinem Wasser von aller Schuld reingewaschen. Für wer beten wir also? Wem dienst zuerst? Es dient dir, weil Gott dich ruft, weil Gott dich mahnt, weil Gott dich einlädt. Komm zu mir, steh vor mir, denn nur bei mir gibt es Leben, wo das Wort Leben verdient. Natürlich wäre es eine falsche Motivation, nur zu beten, damit es mir gut geht. Nur zu beten, damit ich besser zu Schlag komme. Aber wenn man fragt, wem dient es vor allem, so ist die Antwort die, dass Gott uns einlädt, damit es uns dient. Weil er ohne unser Gebet kann sein, aber wir nicht ohne seine Gegenwart. Ein zweiter Gedanke. Gebet. Bist dir bewusst, wo und mit wem du arbeitest oder vor Gottes Gegenwart, in Gottes heiliger Gegenwart bist, wenn du betest? Ich frage euch, wo sind wir, wenn wir beten? Jetzt sagst du vielleicht ja auf dem Sofa oder auf dem Küchenstuhl oder auf den Knien im Wohnzimmer oder vielleicht im Kreis hinten im EGW Gottesdienstsaal. Nein, nein, ich meine nicht das. Wo sind wir? Wo befinden wir uns aus geistlicher Sicht, wenn wir beten? Als geistliche Realität, wo sind wir, wenn wir beten? Im Hebräerbrief wird Jesus als der wahre, als der eine hohe Priester beschrieben. Und was tut er? Er steht, nachdem dass er geopfert hat, Jesus sein eigenes Blut und Leben, er steht als Auferstandene in Gottes Gegenwart und betet dort den Vater mit uns und für uns an. Er bringt mit uns und für uns unser Anliegen im Allerheiligsten vor den allmächtigen Himmelsvater, der Heilige, der Allmächtige, der Ewige, der gerechte Gott. Wo sind wir, wenn wir beten, habe ich gefragt. Im Epheserbrief lesen wir mehrfach, dass wir als Gemeinde und als Teil der Gemeinde, als einzelne Glieder, als wiedergeborene Christ, als Teil der Gemeinde in die himmlischen Örter versetzt worden sind. Wenn wir also in Jesus Christus wiedergeboren sind, wenn wir in Christus sind, so beten wir, so stehen wir mit ihm und in ihm, im Allerheiligsten, vor dem Allmächtigen, und dürfen dort verweilen, in Christus, durch seine Gerechtigkeit, die für uns gilt, vor dem Allermächtigsten stehen und müssen nicht vergehen. Wir stehen geistlich gesehen, vor dem Allerheiligsten, vor dem Heiligen, ewigen, allmächtigen Gott, durch die Gerechtigkeit, die Christus für uns erwirkt hat. Wir sind geistlich gesehen als Tatsache, die bereits ist. Es ist eine Tatsache. Aber wir sehen sie normalerweise mit unseren Augen im Kopf noch nicht. Es ist eine Tatsache, dass wir mit Christus und in Christus als Gemeinde und als Glieder der Gemeinde in den Himmel versetzt sind, nicht werden, sind und vor dem Allmächtigen stehen. Dort stehen wir, wenn wir arbeitet. Dort stehen wir, wenn wir beten. Dort dürfen wir, was unser Herz bewegt, ausbreiten. Sogar das Aussprechen, wo wir als Anliegen, wo wir als Nöte haben. Dort, im Allerheiligsten, vor Gottes Angesicht sind wir in und durch Christus, der wahre hohe Priester, wenn wir beten. Und Christus leitet und führt uns in dem Gebet, in dem Arbeiten, in dem Bitten. Drum ist Gebet nie nur Beten. Drum ist Beten nie nur Pflichterfüllung, sondern höchstes Vorrecht. Vorrecht von denen, die von Christus erlöst sind und zu seiner Gemeinde gehören, als Glieder von seiner Gemeinde. Wir stehen durch Christus vor dem Allerhöchsten. Und wenn du Gott so lobst, führt dich Christus. Und wenn du Gott so bittest, führt dich Christus als Hohepriester vor dem Vater und steht mit dir da. Du bist in ihm, in die himmlische Regionen versetzt und betest dort an. Auch wenn dein Lieb noch auf einem Stuhl sitzt, währenddem du betest, oder auf den Knien ist, oder auf dem Sofa, oder auf dem Krankenbett liegst, bist du mit Christus in die himmlische Regionen versetzt und stehst mit dem hohen Priester vor dem lebendigen, allmächtigen Gott. Erfassen wir da, was da unser Vorrecht ist, wenn wir beten. In der Audienz vom Heiligen, vom Allerhöchsten, wo uns nicht nur billiget, sondern wo es uns in Christus erlaubt, bei ihm zu verweilen. Und sich wegen Christus und wegen seiner Erlösung an uns freut. Alles Lebendige soll Gott loben. Die Engel tun das, aber noch mehr soll es der erlöste Mensch Gott für seine Gnade arbeiten. Wir sollen in den Chor der Engel einstimmen und Gott loben. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaut. Wenn wir also beim Schaffen oder vor dem Essen oder im Gottesdienst oder auf dem Lehnstuhl oder im Bett beten, so sind wir zwar dort mit unserem Lieb, aber wir sind geistlich und als Tatsache mit Christus in den Himmel versetzt. Wir sind dank Christus, wir sind mit Christus und in Christus im Allerheiligsten, weil er sich geopfert hat und weil der Vorhang verrissen ist. Merken wir, dass Beten nicht nur Beten ist und Beten nicht gering ist. Wenn wir uns vergewissern, dass wir vor einem heiligen Gott stehen, so werden wir auch erkennen, was es wert ist, dass wir es dort ausbreiten und was vielleicht nicht wert ist, um es vor Gottes Angesicht auszubreiten. Was vielleicht so unwichtig ist, dass wir es besser auf der Seite lassen. Wir dürfen vor dem Heiligsten bitten, was wir benötigen, sogar das tägliche Brot und alles andere Notwendige. Wir sind mit Christus in den Himmel versetzt. Stimmt das? Bist du in Christus? Denn nur dann gilt die Zusage für dich. Das aber verlangt Glauben. Ein Glaube, dass wir Gott nicht nur für existent halten, sondern dass wir annehmen, vertrauen darauf. Das, was Christus für uns tun hat, das Entscheidendste, das Wichtigste, das Einmalige ist in unserem Leben. Die Erlösung ist im Blut. Vergessen wir also nicht, wenn wir beten, wo wir sind und wem das Gebet dient. Uns als Menschen, dass wir vor unserem grossen Gott stehen und aus Gnade nicht müssen vergehen, sondern unsere Herzensanliegen vor ihm dürfen ausbreiten in der Gewissheit, dass er sie hört und nach seinem Plan auch erhört zu seiner Zeit. Wenn wir aber so betet für den Allerheiligen, dann erkennen wir auch, dass wir nicht mit erkannter Sünde oder mit tolerierter Sünde in unserem Leben vor Gottes Thron können und sollen stehen. Sein Angesicht ist heilig. Wir können nur und sollen nur gereinigt, gerechtfertigt durch Jesus Christus, auch geheiligt von Jesus, durch ihn vor unseren Gott treten. Was ist uns da Grossartiges anvertraut? Für was Grossartiges sind wir berufen, legitimiert? Durch Jesus selber. Während im Alten Testament Mose allein vor Gottes Angesicht als Priester treten ist, so dürfen wir alle in Christus selber vor Gottes Angesicht treten mit Lob, mit Bitte, mit Buß. Was ist uns gegeben? Was ist uns anvertraut? Auf dass wir nie mehr geringer vom Betten denken als das. Wir selber dürfen vor Gottes Angesicht treten, sogar mit Zuversicht in und durch Jesus Christus. Amen. Ich bete mit Worten, die aufgeschrieben sind im neuen reformierten Gesangbuch, das 836. Herr, segne meine Hände, dass sie behutsam seien, dass sie halten können, ohne zerfesselt zu werden, dass sie geben können ohne Berechnung, dass in ihnen innewohne die Kraft zu trösten und zu segnen. Herr, segne meine Ohren, dass sie deine Stimme zu erhorchen vermögen und dass sie hellhörig seien für die Stimme der Not. Dass sie verschlossen seien für den Lärm und das Geschwätz und dass sie das Unbequeme nicht überhören. Herr, segne meine Augen, dass sie Bedürftigkeit wahrnehmen, dass sie das Unscheinbare nicht übersehen, dass sie hindurchschauen durch das Vordergründige, dass andere sich wohlfühlen können unter meinem Blick. Und wir stellen uns unter dein Segen. Du Allmächtige, du Heilige, du ewige Gott. Wir dürfen zu dir kommen in Jesus Christus. Wir stehen in deiner Gegenwart. Und wir dürfen um dein Segen bitten. Wir hören das Wort von der Rechtfertigung für unsere Schuld in Christus. Und wir hören das Wort von der Annahme, dass wir nicht länger Fremde sind, dass wir nicht ausgeschlossen sind, sondern hineingenommen sind in die Familie, wo Gott unser himmlischer Vater ist in dir, Jesus Christus. Segne und behüte uns. Und der Friede von dir, Vater im Himmel, der grösser ist als alles menschliche Denken, behüte und bewahre eure Sinne in Jesus Christus. Der segne und behüte euch, bis dass wir uns wieder sehen oder bis dass Jesus Christus wird wiederkommen. Amen.